Hallo liebe Zuschauer, hallo Steffen, hallo Yvonne, herzlich willkommen zum Interview.
Hallo, hallo Yvonne, hallo Devasetu, ich freue mich drauf.
Ja,
Steffen, auf deiner Homepage erwähnst du das Wort Spiritualität oder spiritual leben oder spirituell ausgerichtet leben. Was verstehst du darunter?
Eine gute Frage. Spiritualität für mich heißt, dass ich mir Gedanken mache über das, was ich wirklich selbst bin, über mein Leben, über das, was ich hier darstelle in diesem Leben, wie ich funktioniere in diesem Leben, der ganze Automatismus, der dahinter steht. Hauptsächlich aber, dass man die Verbindung sucht zu dem, was man wirklich ist, den Weg nach innen beschreitet. Das ist für mich Spiritualität.
Und bist du selber den Weg begangen nach innen?
Ja, der war tatsächlich sehr langwierig. Begonnen hat es ungefähr vor 25 Jahren. Und da war mein Leben einfach sehr, sehr stressbelastet. Ich hatte damals mehrere Unternehmen gleichzeitig aufgebaut und hatte noch Profisportkarriere zur gleichen Zeit. Und ja, da wurde es immer sehr, sehr schwierig, auch noch den Ansprüchen meiner damaligen Freundin gerecht zu werden. Und ja, da gab es dann eben immer Dampf, wenn ich nach Hause kam, meistens natürlich zu spät und meistens hatte ich auch keine Zeit. Und irgendwann war es so stressig für mich, dass ich dann aufgehalten wurde im Büro. Dann kam noch eine Straßenbahn, so dass ich auch noch 5 Minuten halten musste. Ich wusste aber, dass ich schon viel zu spät bin. So dass ich dann zu Hause dann natürlich in Streit reingerannt bin, dass ich immer zu spät komme. Dann lag ich irgendwo im Badezimmer und habe ganz, ganz kurz geatmet und lag einfach nur auf dem Boden. Und da habe ich mich dann entschieden, das kann nicht der Weg sein. Immer nur tun, tun, tun. Immer nur nach außen schauen, immer nur schneller, besser, weiter. Das war das, was ich gelernt hatte, dieses Leistungsdenken. Und das war der Moment, wo ich entschieden hatte, dass ich jetzt meinen Fokus nach innen richten muss, dass es so nicht weitergehen kann. Und da hat letztendlich die Reise begonnen, dass ich in ganz viele Länder gereist bin, ganz viele Weisheitslehrer besucht hatte, Heiler, Schamanen, Maya-Älteste. Also es war ein langer Weg, aber der Weg war auch wirklich super spannend. Und ich war auch sehr neugierig, den Weg immer tiefer und immer weiter zu gehen.
Und hast du das Gefühl, du bist fündig geworden, du lebst jetzt wirklich deine wahre Natur?
Also ich habe jetzt das Gefühl, dass ich genau das lebe, was stimmig ist und was kommt. Ich kann mich auch dabei beobachten, bei dem, was passiert. Und das heißt nicht, dass nicht auch mal ab und zu ein Trigger kommt, wo irgendwie vielleicht der Organismus dann schneller läuft oder das Herz schneller geht, aber es gibt keine Anhaftung an das, was passiert. Das heißt, es kommt ein Gefühl und es ist aber recht schnell auch wieder weg. Und es wird einfach nur gesehen, es wird einfach nur beobachtet, gesehen und es wird nicht bewertet. Es wird der andere nicht bewertet und ich bewerte mich selbst aber auch nicht. Das heißt, der innere Richter ist irgendwie verstummt seit einiger Zeit.
Musst du dir das immer wieder selber klar machen oder ist das ein natürlicher Zustand geworden?
Das ist ein natürlicher Zustand, ja. Da denke ich eigentlich gar nicht mehr drüber nach. Ich habe früher viel mehr drüber nachgedacht, aber in der Realität habe ich gemerkt, es ist ganz schwierig, das mit Gedanken zu fassen oder so wie ich mir es vorher vorgestellt habe, war es dann am Ende auch nicht. Es ist recht unspektakulär, wie alles abläuft. Das Leben selbst ist eigentlich ziemlich unverändert. Natürlich bin ich vielleicht manchmal auch mit anderen Leuten zusammen, aber nicht nur. Ich habe viele Freunde aus der Vergangenheit, die würden sagen, Mensch, du hast dich ja gar nicht viel verändert. Aber das, was anders ist, ist einfach das eigene Wahrnehmen. Das ist so ein sehr, sehr hoher Grundzustand, so eine hohe Grundzufriedenheit mit allem, was passiert, egal was im Außen ist, egal wie schwierig die Zeiten sind. Es ist irgendwie ein Vertrauen da, dass alles genauso kommt, wie es gerade kommen soll. Und es gibt letztendlich nicht die Bewertung, dass die Situation im Außen, die jetzt passiert, schlecht wäre oder dass es unbedingt geändert werden muss, sondern es ist einfach mehr ein Fluss des Lebens. Das Leben fließt durch mich durch und es ist einfach so just be irgendwie. Das ist so eine innere Grundentspannung mit dem, was kommt.
Bist du auf dem Weg nach innen oder dem Blick nach innen auf Grenzen und also Abgrenzungen gestoßen oder ist es mehr ein sich auflösen von Grenzen?
Ich würde sagen, dass bei mir in meinem Prozess keine Grenzen sichtbar waren. Es war eher so, dass alte Grundüberzeugungen sich aufgelöst haben, die jahrelang einfach immer nur in den Kopf reingehämmert wurden und das hat sich so ein bisschen aufgelöst. Die Grenzen verschwimmen auch im Bereich Heilung, bin ja auch tief als Heiler tätig. Auch dort habe ich gemerkt, die Grenzen sind nur in meinem Kopf. Und in dem Moment, wo ich diese Grenzen loslasse und nicht mehr so beachte, entsteht plötzlich eine ganz andere Realität, die ich wahrnehme. Und die ist ja einfach viel, viel tiefer als vorher. Es ist kaum etwas, was nicht möglich ist in der Realität, wie ich es jetzt gerade sehe.
Und wie siehst du andere Menschen irgendwie als Teil des Ganzen oder als Personen oder als Energien oder Formen? Wie würdest du das beschreiben?
In der Heilung natürlich auch stark als Energien, aber ansonsten sehe ich, wenn ich jemanden anschaue, eher so diesen, ich sage jetzt mal, diesen edlen inneren Kern, den jeder Mensch hat. Und ich hatte im Laufe der Zeit gemerkt, dass die Konditionierungen und der Charakter einfach sehr stark geprägt wurde in der Kindheit. Und je mehr ich in der Kindheit Verletzungen hatte oder Schmerzen erlitten habe, desto mehr hat sich mein Charakter einfach in gewisse Richtungen geformt und eine gewisse Härte oder gewisse Angstcharakter entwickelt, weil niemand dieses Leiden, was man damals als kleines Kind hatte, nochmal erleben möchte. Und deshalb nehme ich die Menschen wahr, schon als Person, wenn ich sie anschaue, aber ich weiß, dass das gleiche Bewusstsein, das durch mich diese Welt wahrnimmt, auch durch die anderen Menschen das Leben wahrnimmt. Das heißt, ich sehe die Person zwar als getrennt von mir, durch den Körper, aber irgendwo ist ein tiefes Wissen, dass wir trotzdem eins sind, in dem, was wir sind und dass alles, was sich dort entwickelt hat und zeigt und vielleicht auch die sogenannten schwierigen Seiten eines Menschen, dass es alles Folge ist von der Konditionierung aus der Kindheit heraus und dass diese Menschen gar nicht viel dafür können. Sie können ja nichts dafür, wo sie als Zwei- oder Dreijähriger leben, welche Leute im Umfeld sind, welche Verletzungen sie erleiden. Und so ist irgendwie ein ganz großes Verständnis entstanden für andere Menschen, dass sie einfach durch die Konditionierung so sind, wie sie jetzt sind, dass sie aber trotzdem diesen edlen inneren Kern in sich drin haben. Und von daher würde ich auch niemanden verurteilen. Ich würde sagen, das Verhalten ist vielleicht nicht gut und da kann ich auch hart sein und eine Grenze setzen, wenn das nicht in Ordnung ist, aber die Person selbst, da bin ich recht weich in dieser Auffassung und sehe einfach das große Ganze mehr.
Und ist da so ein allgemeines Wohlwollen den anderen Menschen gegenüber oder ist es sehr abhängig von der Resonanz, die du zu dem hast oder zu der oder eben nicht?
Das Grundgefühl ist immer Wohlwollen. Das heißt, das Gute im anderen sehen. Und ich habe Vertrauen und ich erwarte aber nicht, dass er das Vertrauen hält, weil ich vertraue nicht in die Person, sondern ich vertraue in das Geschehen an sich, dass wenn er jetzt vielleicht anfängt, mich anzulügen oder was Negatives gegen mich macht, dann vertraue ich, okay, dann ist es eben so, das, was jetzt gerade geschehen soll, durch ihn, durch seine Konditionierung. Und dann bin ich natürlich dann vielleicht auch vorsichtiger oder ändere mein Verhalten, was ich eben dann weniger mit der Person machen würde. Aber per se ist es tatsächlich so, dass ein ganz großes Grundvertrauen da ist ins Leben selbst, was auch immer geschieht mit der anderen Person.
Gut.
Mich würde noch interessieren, also der heile Kern, hat dir das dann ein Lehrer gezeigt oder kam das im Laufe des Weges so, wurde das einfach so bewusst? Oder war das ein bestimmter Lehrer oder Meister? Oder?
Das kam über zwei Ebenen. Zum einen würde ich sagen, da ich viele Inner Child Seminare gemacht hatte, um einfach meine Kindheit aufzuarbeiten, habe ich tatsächlich bei vielen Menschen gesehen, dass das, was drin steckt, doch etwas anders ist. Ich kann mich noch erinnern, wir waren in Gruppen zusammen und ich fand zwei der Männer unglaublich arrogant und oberflächlich. Und als wir dann in der kleinen Sharing-Gruppe waren, hatten sie geteilt, was sie beschäftigt hat und wie ihre Kindheit war. Und dann war ich erst mal im Schock, weil das konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass man so viel Schmerz erleiden musste in der Kindheit und habe dann auch verstanden, warum sie diese Schutzschicht oder diese Arroganz als Schutzschicht für sich aufgebaut haben. Sie wollten einfach ihr Minderwertigkeitsgefühl überdecken und dass die Leute sie toll finden und auf der anderen Seite wollten sie nicht verletzt werden. Also ich habe es dann sehr, sehr schnell verstanden und habe gesehen, wow, in den kleinen Gruppen, wenn sich dann jeder geöffnet hat, hat man wirklich diesen Kern gesehen, dieses Scheinen, dieses Wow, dieses Licht, was sie sich verletzlich gezeigt haben. Und ich merkte da, dass wir alle irgendwelche Schutzschilder bauen, um irgendwie in unserem Leben nicht verletzt zu werden. Und dass hinter dem Schutzschild diese verletzliche Seite ist, diese weiche Seite, dieses, ja, das reine Sein. Und auf der anderen Seite hatte ich mich viel mit Buddhismus beschäftigt, eine Zeit lang in meinem Leben, habe da auch viele Bücher gelesen, hatte auch mal viel meditiert mit einem buddhistischen Mönch und auch eine Ausbildung gemacht als Therapeut für buddhistische Psychotherapie. Und im Buddhismus ist eben diese Theorie von innerer edler Kern eben sehr stark vertreten. Das hat mir sehr gefallen, das passt irgendwie zu meinem Weltbild. Ja.
Die Theorie wurde zur Praxis sozusagen, oder?
Genau. Das ging dann irgendwann in Fleisch und Blut über.
Ja. Und meinst du, dass die innere Arbeit mal zu Ende ist? Also, dass die Heilung wirklich irgendwann mal abgeschlossen ist? Oder ist das ein lebenslanger Prozess?
Also, ich denke, es ist ein lebenslanger Prozess. Es gibt zwar den Moment, wo Leiden dann nicht mehr da ist, aber das heißt nicht, dass der Entwicklungsschritt abgeschlossen ist. Das kann immer wieder tiefer gehen, immer wieder weitere Ebenen geben, immer wieder weitere Verschmelzungen mit Gott, wie auch immer man das nennen möchte. Das kann in verschiedensten Tiefen weitergehen, aber da ist keine Erwartung, dass irgendwas weitergeht. Es ist alles genauso auch völlig fein, wie es jetzt ist. Nur die Persönlichkeit selbst, da gibt es wahrscheinlich kein Ende, wenn man sich in der Ebene weiterentwickeln möchte. Es kann immer irgendwo tiefer gehen oder weitergehen, weil viele alte Verletzungen sind ja auch im Körper gespeichert. Das heißt, es passiert was und der Körper reagiert sofort. Und da kann es in unendliche Tiefen gehen, denke ich mir.
Und kann man sich nur selbst heilen? Oder weil ich weiß ja, dass du auch Heilung machst, also Fernheilung und so, also passiert die Heilung wirklich von außen oder reicht das, wenn das von außen kommt oder muss das auch von innen irgendwie?
Ja, gute Frage. Also ich habe letztendlich unterschiedliche Erfahrungen in dieser Richtung, weil die Frage auch immer kommt, heile ich mit meinem Glauben mit? Und letztendlich ist es so, dass ich auch viel mit Tieren arbeite und das Tier glaubt nicht an Heilung. Das Tier arbeitet auch nicht mit, wenn ich die Heilung mache. Es weiß noch nicht mal, wann ich die Heilung mache. Und trotzdem kann dort viel passieren. Also von daher, der andere muss nicht mitmachen. Es ist einfach, ich bin ein leerer Kanal und durch diesen Kanal kommt einfach irgendein höheres Bewusstsein und dann gleicht sich was im anderen an. Auf der anderen Seite habe ich auch natürlich viele Erfahrungen gemacht, dass Menschen, die wirklich daran geglaubt haben, die vom Geist mitgearbeitet haben, dass es da teilweise auch sehr, sehr schnell ging. Das heißt, der Glaube an Gesundheit, da gibt es auch ganz tolle Bücher und Studien drüber. Mind Over Medicine heißt eins von Dr. Lisa Ranklin. Hat ganz viele Studien aufgelistet, wo der Mind, also der Geist oder der Glaube ganz schnell auch in Heilung gewirkt hat. Und auf der Ebene, wobei das ist eine relative Ebene, aber auf der Ebene funktioniert Heilung auch. Und es ist wirklich ein Phänomen. Ich denke, ich bin auf keinen Fall der Heiler. Also hier gibt es niemanden, der irgendwie Heiler sein könnte. Da gibt es keine Persönlichkeit. Es läuft einfach ein Programm, es läuft einfach durch. Und dann geschieht Heilung oder auch nicht. Es gibt keine Garantien dafür. Ob wirklich viel passiert oder wenig passiert, manchmal passiert auch gar nichts Sichtbares. Alles ist möglich, aber ich bin nicht der Heiler vom anderen, sondern so mein Gefühl ist, ich gleich oder die Bewusstseinsebene gleichen sich einfach an von dem anderen, von mir und dann kann viel geschehen und es wird einfach nur die Selbstheilung angeregt beim anderen.
Ich stelle mir das so vor, dass wenn was krank ist, dass die Frequenz irgendwie anders ist und dass sich das wieder dieser einheitlichen Frequenz angleicht. Ist das so? Also dass das dann wieder natürlich gleichmäßig ist, so wie das Bewusstsein eigentlich ist? Oder was ist Heilung genau?
Ja, also ich sehe es ähnlich. Die Frage ist, wodurch entsteht überhaupt Krankheit und gibt es überhaupt Krankheit? Aber das, wenn wir das mal beiseite lassen, Krankheit entsteht hauptsächlich durch Stress im System. Das hat ja die WHO auch in vielen Studien bewiesen, dass zwischen 85% und 95% der Krankheiten über Stress ausgelöst werden. Und Stress entsteht, wenn Adrenalin, Cortisol im Körper ist, wenn ich aufgebracht bin, wenn mein ganzer Organismus in Kampf oder Flucht geht. Und dann braucht das System nämlich kein Immunsystem und auch keine Verdauung, weil die Energie jetzt in Kampf oder Flucht läuft. Und dadurch, dass das Immunsystem eben schwächer ist, entsteht dann oftmals die Krankheit. Krebs zum Beispiel, ich habe viele Krebsklienten. Dort habe ich fast immer, wenn ich frage, irgendein Thema in den letzten Jahren gefunden, wo es wirklich sehr schwer für diesen Menschen war. Ob das ein Verlust war oder finanzielle Schwierigkeiten, Jobprobleme, Beziehungsprobleme. Also meistens gab es dann ein schwerwiegendes Problem, für das der Mensch eben keine Lösung gefunden hat. Und ja, von daher Ursache ist letztendlich Stress und wenn ich dann immer mehr in meine innere Mitte komme, dann komme ich auch immer mehr in meine Stärke, dass auch das Immunsystem selbst wieder gut arbeiten kann. Und wenn dieser Stress im Außen zu stark ist, dann nehme ich auch wahr, dass es diese, was du jetzt gesagt hast, dass es diese Blockages gibt, diese Energieblockaden, dass irgendwo der Körper verkrampft, weil bei Kampf oder Flucht muss ich ja die Muskeln anstrengen, weil ich jetzt schlagen muss oder wegrennen muss. Und das spanne ich alles an und durch diese ganze Anspannung verschließen sich auch Energiekanäle im Körper. Die Akupunktur arbeitet ja auch sehr gut damit, auch wissenschaftlich inzwischen bewiesen, dass man Energiefluss einfach lösen kann. Und dann kann sich der Organismus wieder anpassen, dem Blueprint, den er sowieso immer hat. Also diesem Bauplan, den jeder Mensch hat, mit Fülle, mit Gesundheit. In diesem Bauplan wachse ich ja rein, wenn ich geboren werde. Als Baby, ich bin ja nur Eizelle und Sperma. Und wenn die zusammenkommen, 9 Monate später, ist plötzlich die Form eines Babys da. Also es muss ja irgendwo einen Bauplan geben, warum sich das genau in diese Form entwickelt. Und dieser Bauplan ist perfekt. Das ist ein Blueprint, der wirklich schon vorgibt, dass Gesundheit oder Fülle da ist. Und wenn ich mich da wieder rückerinnere und da wieder mich andocke, dann kann auch Gesundheit schnell geschehen.
Steffen, Du hast eben das Wort Bewusstsein oder Begriff Bewusstsein erwähnt, auch höheres Bewusstsein. Was ist Bewusstsein für dich?
Das ist auch eine sehr tiefgehende Frage und jeder beurteilt ja oder definiert ja Bewusstsein anders. Ich würde sagen, es gibt verschiedene Ebenen. Bewusstsein an sich ist das, was hier ist und alles ist aus Bewusstsein. Alles entsteht aus Bewusstsein. Selbst dieser Tisch ist aus Bewusstsein. Ich erkläre es oft mit dem Beispiel, wenn jemand im Traum eine Geschichte erlebt, dann gibt es einen Protagonisten im Traum, der hat plötzlich Angst oder ist in Stress oder verliebt sich. Und dann ist der Traum zu Ende. Der Träumer ist vielleicht hier in Deutschland, der Protagonist im Traum ist irgendwo in Afrika. Und in dem Moment, wo der Träumer in Deutschland aber aufhört zu träumen, ist der Traum komplett weg. Der Protagonist ist weg, der Tisch im Traum ist weg, die anderen Personen im Traum sind weg. Alles ist verschwunden. Und das ist letztendlich alles entstanden im Bewusstsein des Träumers. Es war nur reines Bewusstsein und daraus hat sich was entwickelt. Daraus entwickeln sich Gegenstände, Personen, die glauben, dass alles reell wäre. Aber es war nie reell. Es war alles eine Illusion. Und genauso sehe ich uns hier eigentlich auch. Wir sind wir sind in diesem Bewusstsein entstanden eines Träumers, eines göttlichen, höheren Bewusstseins, was die Welt durch uns wahrnimmt und erlebt. Aber wir als Devaseto oder Yvonne oder Steffen, wir sind einfach nur als Person eine Illusion. Wir glauben, wir wären reell, aber diese Person ist nirgendwo zu finden. Wenn man das Gehirn irgendwo aufmacht und reinschaut, wo ist die Persönlichkeit, da gibt es keine Stelle für. Das ist auch noch nie wissenschaftlich gefunden worden. Und je tiefer man meditiert, desto eher sieht man auch oder erkennt man auch, dass da kein Handelnder ist, der jetzt die Kontrolle hätte, sondern dass das Leben einfach geschieht an der Stelle. Und das ist eben das Bewusstsein, das, was wahrnimmt durch unsere Körper-Geist-Mechanismen, das ist Bewusstsein. Und wir selbst, alles was hier ist, ist ebenfalls aus Bewusstsein entstanden. Es gibt für mich letztendlich nichts, was nicht Bewusstsein ist. Alles ist Bewusstsein. Und das war jetzt so mehr die höhere Ebene der Erklärung. Und das erhöhte Bewusstsein bezieht sich eher darauf, wie klar kann ich sehen, was hier Wirklichkeit ist. Und wenn ich eben etwas erhöhtes Bewusstsein habe, dann kann ich einfach viel mehr Tiefe wahrnehmen und erkenne, dass zum Beispiel die Persönlichkeit eine Illusion ist. Das habe ich jetzt definiert als erhöhtes Bewusstsein. Aber auf der absoluten Ebene ist sowieso alles ein Bewusstsein. Es ist mit diesem erhöhten Bewusstsein aber etwas einfacher zu erklären aus der Perspektive.
Ja, dann frage ich jetzt mal aus der einfachen Perspektive, ein höheres Bewusstsein zu erlangen oder Teil davon zu werden, ist das für jeden Menschen der Weg dahin oder die Möglichkeiten anders oder gibt's da generelle Hinweise, was gut ist zur Erhöhung des Bewusstseins?
Also ich habe sehr, sehr viel ausprobiert auf diesen Ebenen und ich habe auch viel mit anderen Menschen gesprochen, auch mit anderen Weisheitslehrern. Und meine Erkenntnis oder anderer Weg möglich ist. Es gibt keinen einen Weg, der nach Rom führt, sondern es gibt und der eine geht über Yoga, der andere über Taoismus, der andere über Christentum, der andere über Beten, Kontemplation. Der andere wacht einfach so auf, der muss überhaupt nichts machen ist einfach nur ganz plötzlich aus der Illusion draußen. Es gibt also keinen definierten Weg, wobei ich mit Jeffrey Martin gerade gesprochen hatte, der den Finders Course hier anleitet. Er hatte ganz viele universelle Studien gemacht mit Menschen, die ja erwacht oder erleuchtet sind, wie auch immer man das nennen möchte. Und hat diese Studien die letzten Jahre durchgeführt, hat ein Programm dafür aufgelegt und hat tatsächlich auch gesehen, dass es einfach verschiedene Ebenen gibt, in die man kommen kann oder in Zustände, die man hat, die sich auch unterscheiden, auch bei verschiedensten Weisheitslehrern, wobei nicht ein Zustand besser ist als der andere und es ist auch nicht mal ein Zustand, ich habe nur kein anderes Wort dafür, er nennt es Location, das heißt, auch das ist komplett unterschiedlich, manche sind einfach nur mit irgendeiner Energie, andere sind einfach in Richtung Non-Duality, sodass sie erkennen, dass alles eins ist. Es gibt ganz Unterschiede. Alles sind okay. Nichts ist besser oder schlechter an der Stelle. Und wenn, also bei mir war es so, ich habe so viel gelesen drüber und dann hat sich doch schon irgendein Bild verfestigt, wie ich sein müsste oder was passieren müsste oder so ein Ziel, wo ich hin will. Und das hat sich dann irgendwie komplett aufgelöst, weil ich gemerkt habe, Realität hat sich das ganz anders entwickelt. Das sind alles nur Hinweise in den Büchern. Und man sollte sich auf keinen Fall vergleichen mit Yogananda oder Eckhart oder wie alle sie auch heißen, weil jeder nimmt anders wahr und bei jedem kann das einfach nicht mit Worten beschrieben werden. Von daher, Techniken sind okay, dass ich an verschiedenen Techniken arbeite, das hat aber mehr den Hintergrund, dass ich vielleicht im Psychologischen einfach mehr innere Gelassenheit bekomme oder glücklicher werde, je nach Technik, die ich dann mache, dass ich mit meiner Persönlichkeit noch tiefer komme, das ist alles fein, aber so das letztendliche Erkennen ist unabhängig von der Technik, die kann plötzlich, das Erkennen kann plötzlich da sein oder auch nicht. Man kann das nicht vorhersehen. Auch völlig unabhängig, welche Philosophie oder welche Religion, alles offen. Von daher sage ich auch immer, überlege, wie ich kenne. Und würde es heute nochmal machen, würde ich sagen, es war alles perfekt, wie es war, aber der Hinweis an andere, nur das machen, was wirklich Spaß macht. Und nicht irgendwie 10 Jahre lang nur im Kloster sitzen und nur von Trockenbrot leben, in Askese sein, damit man endlich mal in diesen Zustand kommt, würde ich sagen, das ist fein, wenn es so ist, aber warum nicht Spaß haben dabei und wirklich das machen an Technik, was wirklich auch gefällt, wo man wirklich auch innerlich aufgeht. Das ist so das, was ich am ehesten mitgeben würde.
Also so der inneren eigenen Stimme trauen, ne? Also wo ich mich hingezogen fühle, nicht vielleicht wo mein Kopf überlegt und so, sondern wo einfach so ein Sog ist zu den Menschen und zu den Methoden oder Bücher oder Wissen, sich zu dem führen lassen.
Genau, ich habe es bei mir auch immer alles so wahrgenommen. Ich habe nur weil ich gehört habe, wenn ich das mache, dann warum ich in Nirvana oder Samadhi, aber es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Und das, wie du sagst, da wo der Sog war, wo ich von mir aus schon gesehen habe, wow, da will ich jetzt unbedingt ein Buch drüber lesen oder wow, da diese Gemeinschaft finde ich jetzt toll oder dieser Ashram erfüllt mich jetzt irgendwie, das waren die Dinge, wo die auch am tiefsten gehen.
Steffen, mich würde interessieren, ob bei dir Spiritualität und Alltag dasselbe ist. Und und zusätzlich noch die Frage, wie man denn Spiritualität im Alltag leben kann und in Beziehungen auch. Und so.
Mhm. Ja, also für mich gibt es da keinen Unterschied. Spiritualität ist im Alltag und ich bin jetzt auch nicht so hochfliegend, dass ich dann dauernd mit Engeln spreche, sondern ich bin ganz normal auch in der Unternehmensberatung. Ich mache beides, Coaching auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Unternehmensberatung. Und da bin ich ja auch mit Menschen zusammen. Und da ist alles ganz ähnlich wie auch im privaten Bereich. Es kommt eher also auf die innere Haltung drauf an, wenn man mit Menschen zusammen ist. Das ist das Entscheidende. Und da spielt es keine Rolle, ob Business oder privat oder ob im Beruf oder zu Hause. Da gibt es keinen Unterschied. Und auch wenn ich so tagsüber für mich einfach immer wieder schaue, was ich tue, dann ändert sich das ständig. Dann würden die meisten sagen, aha, da ist dann irgendwo für die Beratung noch was zu tun, dann mache ich eine Heilung, dann kommt eine Meditation mit jemandem, dann kommt ein Coaching, dann kommt eine Bewertung von einem Unternehmer. Also es fließt alles ineinander über und es gibt da keine Trennung. Es ist kein Unterschied an der Stelle. Und wie kommt man wirklich eben dieses Leben der Spiritualität im Alltag, indem man einfach immer mehr nach innen geht und dann ändert sich von alleine alles. Für mich war am Anfang wichtig, dass ich mir viel, viel Zeit nehme, sich mit mir zu beschäftigen und da auch wirklich an diese Wunden gehe, einfach tiefer gehe. Und immer mehr ins Hier und Jetzt komme. Das ist so vielleicht der entscheidende Punkt. Wenn ich mit dem Verstand immer noch sehr stark in Vergangenheit oder Zukunft bin, dann zieht das immer wieder raus. Aber in dem Moment, wenn ich wirklich da bin, wenn ich präsent bin, wenn ich bewusst bin mit dem, was jetzt gerade ist, dann braucht es nichts anderes. Dann braucht es auch keine andere spirituelle Technik oder Ähnliches, sondern es ist einfach im Alltag integriert. Ich glaube, da ist der wichtigste Punkt, in der Präsenz zu sein und eher so in der Beobachterposition, dass ich Gedanken, Gefühle kommen und gehen sehe und da aber nicht eingreife oder nicht bewerte oder nicht wegschieben will, sondern die Dinge fließen einfach von alleine, ohne Bewertung. Das ist, glaube ich, so der wichtigste Punkt für mich.
Ohne Bewertung, aber schon auch fühlen, was da ist. Ne? Also du hast ja schon gesagt, nicht wegschieben, aber auch nicht extra ranholen wahrscheinlich. Ne? Also. Mhm.
Genau, ich würde es so definieren, wie es einer meiner Lehrer immer sagte, Ramesh Balsekar, dass es Thinking Mind gibt und Working Mind. Und der Working Mind ist immer recht aktiv, weil ich auch immer recht viele Dinge auf dem Tisch habe oder erledigen kann. Und das ist der Working Mind, der eher plant oder jetzt überlegt, aha, morgen gibt es einen Videodreh, gibt es da irgendwas, was ich so von der Technik jetzt vorbereiten muss. Das wäre jetzt dieser Working Mind. Und was komplett weggebrochen ist, ist der Thinking Mind, dieser Verstand, der immer in die Zukunft oder Vergangenheit hüpft.
Der ist das immer der Ich-Gedanke?
Bitte?
Ist das der Ich-Gedanke nochmal dazwischen, der weggefallen ist?
Ja, genau. Genau, der Ich-Gedanke, der dann entweder andere verurteilt oder in Zukunft springt und denkt, oh Gott, was passiert mir jetzt, wenn das so weitergeht in der Zeit, die wir jetzt gerade haben? Oder in der Vergangenheit hängt, ah, ich habe es vermasselt, ich hätte es doch anders machen sollen. Das ist einfach nicht mehr da. Das heißt, sind viele dieser Gedanken, auch die ganzen Thinking-Mind-Gedanken sind einfach verschwunden. Und das macht das Ganze super einfach. Und deshalb ist alles so im Fluss und es gibt da keine Anhaftung dran. Oder es gibt kein Leiden dran, wenn irgendwas passiert. Da kommt nur mal ein kurzes Gefühl hoch und ist auch schon wieder weg. Aber wenn ich vergleiche mit früher, dann gab es damals dann immer den Thinking Mind, der alles nochmal analysieren wollte. Warum, weshalb, wieso oder was mache ich jetzt in Zukunft und da könnte ja oder wieso habe ich nicht. Und all diese hätte, sollte, müsste Gedanken, die sind in der Form gar nicht mehr da. Auch nicht hätte, sollte, müsste, wenn jemand anders was gemacht hat. Auch das gibt es nicht. Was passiert ist, ist einfach passiert. Fertig. Es ist präsent jetzt in diesem Moment da und dann bringt es nichts, wenn ich dagegen kämpfe oder mich mit einer 1000 Gedanken mache, dass es irgendjemand vermasselt hätte oder irgendjemand schuld wäre dran. Das ist weggefallen.
Also dieser Ich-Gedanke ist weggefallen und wäre da was, bist du denn dann oder ja, was dann? Also kein Ich-Gedanke, also wer bist du dann?
Ja, ich hatte ein bisschen geknistert, aber die Frage war schon fertig, oder? Wer bin ich dann, war deine Frage.
Ja, ohne Ich-Gedanken, was ist dann?
Ja, dann ist nichts da, würde ich sagen. Wenn ich jetzt einfach so sitze, dann ist einfach nur Präsenz, aber es gibt jetzt nicht ein Ich, wo ich sagen würde, das bin ich jetzt wirklich. Was ich irgendwie so als Wissen in mir drin habe, ist, dass ich einfach Bewusstsein bin, dass ich einfach das bin, was der Wahrnehmende ist. Aber ich könnte jetzt nicht drauf zeigen oder könnte nicht das beschreiben, was ich bin. Da ist nichts, was ich beschreiben kann. Es ist einfach nur Dasein, einfach nur, okay. Ich weiß, dass ich da bin. Ich bin, ja. Aber darüber hinaus gibt es nichts, was ich jetzt definieren könnte an der Stelle.
Ist das eigentlich bei allen Menschen so oder nur bei dir?
Ich kann es nur von mir aus so beschreiben. Aber zumindest, wenn ich so andere höre, dann klingt das alles ziemlich ähnlich.
Stefan, du hast ja eben Meditation erwähnt. Meditation ist ja eine Art, nach innen zu schauen. Wenn du nach innen schaust, was siehst du dann oder was ist dann da? Ist da ein bestimmter Raum oder ist da Körperwahrnehmung? Ja.
Also bei Meditation ist es so, dass am Anfang Wahrnehmung ist natürlich immer da, aber es wird wahrgenommen, dass vielleicht ein Auto vorbeifährt oder dass plötzlich ein Gedanke da ist oder ein Gefühl da ist. Und das heißt, die Sinne sind immer noch scharf geschaltet und je länger die Meditation ist, desto eher schalten auch diese Sinne ab. Und was dann da ist, ist einfach nur Präsenz. Da ist was, aber da ist nichts mehr beschreibbar. Da geht es immer tiefer in diese Stille. Das ist wie so ein Fallen in einen Ozean von Stille. Und da gibt es dann auch keine Gedanken mehr oder auch keine Gefühle mehr, die wahrgenommen werden. Da ist einfach nur, ich würde sagen, reines Sein, einfach nur präsent da sein. Wie so in leeren Raum.
Du hast Gefühle und die Gefühle fühlen erwähnt. Was ist der Unterschied zwischen einem Gefühl zu fühlen und es auszuagieren?
Letztendlich geht es da um Reaktionsmuster, die man hat. Das heißt, wenn jemand im Außen kritisieren würde, dann haben ja die meisten Menschen ein automatisches Reaktionsmuster. Bei mir war es so, dass ich dann mich entweder rechtfertigt habe oder dass ich dann, wenn es zu dominant war, einfach in Schock ging. Und das ist so das Reaktionsmuster. Und dann kam entweder Wut hoch und dann habe ich die auch ausagiert, indem ich mich gerechtfertigt habe oder indem ich gekämpft habe, dass es eben nicht stimmt, was der andere sagt. Das wäre dann das Ausagieren. Wenn das Gefühl einfach gefühlt wird, und das ist für mich die wahre Heilung, dann ist es so, dass etwas im Außen passiert, ich aber so bewusst das wahrnehme und mit meinen Triggern auch schon gearbeitet habe, dass ich zwar spüre, dass im Körper das Gefühl kommt, die Wut steigt auf, aber ich bin noch so distanziert von dem Gefühl und von den Gedanken, dass ich einfach anders reagiere. Ich agiere es nicht mehr aus, sondern ich sehe es einfach und das Gefühl darf trotzdem da sein. Und ich muss es nicht wegdrücken, das Gefühl. Ich muss es auch nicht überdecken, indem ich jetzt dem anderen zurückschreie oder Schuld gebe, sondern es wird einfach präsent gespürt. Und in dem Moment, wo das Gefühl gefüllt wird, oder ausgefüllt wird, wie auch immer man dazu sagt, in dem Moment, wo das Gefühl einfach da sein darf, kann auch viel Heilung geschehen. Weil durch diese Schutzmechanismen, das was immer ausagieren, fühlen wir uns danach vielleicht besser, aber wir lassen den Wut nur deshalb raus und schreien den anderen an, damit wir uns am Ende besser fühlen, damit die Spannung in uns raus kann. Aber das ist keine Heilung. Heilung ist wirklich Feel the Feeling oder Fear, also F-E-A-R, Angst, Fear, was dann heißt Feel the Emotion and Recover. Das Ganze fühlen, wie es da ist, so lange, bis man in die Entspannung kommt, bis das Gefühl sich von alleine wieder auflöst. Ja, das ist
ein wichtiger Punkt. Man hört es.
Darf ich zu Trigger noch was kurz was fragen?
Ja.
Ich habe mal gehört, dass, würdest du das auch so sehen, dass hinter jedem Trigger, der auftaucht, eigentlich eine traumatische Erfahrung steht, also auch wenn es jetzt nur so eine kleine ist. Ist das so oder was ist ein Trigger eigentlich?
Ja, von meiner Wahrnehmung aus ist das ziemlich korrekt. Es gibt Trigger, oder also Trigger ist ja ein Auslöser für irgendein Gefühl, das ich habe. Und ein Auslöser, oder ich fange anders an, wenn ich etwas wahrnehme im Außen mit meinen Sinnen, dann vergleiche ich erstmal, ob ich was Ähnliches, vielleicht eine ähnliche Körperhaltung oder eine ähnliche Stimme oder ein ähnliches Ereignis, ob ich das irgendwo hier im hinteren Bereich in meinen Memories, in meinen Erinnerungen irgendwo schon mal hatte. Und wenn das der Fall war, dann geht mein System automatisch in diesen Stressimpuls, dass sofort dieses Kampf- oder Fluchtverhalten kommt, weil ich diesen Schmerz, den ich früher hatte, nicht nochmal erleben will. Und von daher ist fast alles, was jetzt an Gefühlen hochkommt, und ich rede jetzt von den Gefühlen, die Menschen so eher als negative Gefühle beurteilen, was sie nicht sind, aber dieses Gier, Hass, Wut, Angst, Neid, Eifersucht, an diese Gefühle, die Leute eher weghaben wollen. Wenn die tatsächlich hochkommen, dann ist fast immer irgendwas in der Vergangenheit gewesen. Manchmal ein Trauma, manchmal auch ein bisschen weniger traumatisch. Aber es gibt nur Momente, wo vielleicht der Instinkt da ist, dass Angst hochkommt, weil der Löwe vor mir steht. Das ist wahrscheinlich ein menschlicher Instinkt, der da ist. Wobei ich auch da nicht sicher bin, ob der nicht irgendwie antrainiert wurde, weil wir zu viele Filme geschaut haben. So ein Baby würde ja auch einfach zu dem Löwen hinkrabbeln und sonst nichts machen. Also von daher ja, die überwiegende Zahl der Trigger wird ausgelöst durch vergangene Dinge. Und deshalb sind die Trigger auch sehr unterschiedlich bei jeder Person. Jeder kann unterschiedliche Trigger haben, weil er andere Vergangenheit hatte.
Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es auch so kollektive Trigger gibt oder sogar Trigger, also die unterschiedliche Länder, also Personen, die Länder aufgewachsen sind, was weiß ich, wir mit dem Zweiten Weltkrieg, dass das ja immer noch in einem drin steckt, weil die Zellen das ja doch irgendwie noch tragen teilweise, oder?
Genau, wir übernehmen das ja eins zu eins. Schon im Mutterbauch sind wir mit der Nabelschnur verbunden und alles, was die Mutter an Gefühlen hatte in der Zeit, haben wir eins zu eins mitbekommen. Auch die Hormone, die sich geändert haben, alles ging eins zu eins aufs Baby über. Und da geht es natürlich auch, wenn man systemisch denkt, auch zurück natürlich in Ahnen und Vorahnen und Urahnen. Und da ist natürlich immer noch energetisch etwas da. Ja, das ist korrekt.
Steffen, du hast es eben schon ein bisschen angedeutet. Also man hört das auch manchmal, dass geraten wird, Gefühle irgendwie ganz zu Ende zu fühlen. Was kannst du dazu sagen? Also ich selber habe manchmal Gefühle und ich gehe dann auch da rein und fühle es auch. Und dann manchmal weiß ich auch nicht, war es das jetzt? Oder kann ich jetzt ruhig mich wieder mit der Aufmerksamkeit was anderem zuwenden? Oder wäre es besser, noch dabei zu bleiben?
Ich würde sagen, man sollte das von Moment zu Moment für sich entscheiden und seine eigene Intuition auch dazu nehmen. Bei Gefühlen, die öfter wiederkommen, ist es natürlich interessant, da auch mal länger dabei zu bleiben und wirklich durchzufühlen. Also generell, je länger ich das ausfühlen kann, bis es von alleine wieder verschwindet, desto eher geht es in Heilung. Und oftmals kann man das aber im Alltag gar nicht, dass man alles, was kommt, so ausfüllt. Und nur die Empfehlung ist einfach, wenn man Trigger hat, die sich wiederholen, und da empfehle ich auch immer ein Trigger-Tagebuch zu führen, zum Beispiel für 4 Wochen, dass man einfach 4 Wochen lang einmal am Tag immer wieder überlegt, was hat mich heute getriggert? Was war ein Auslöser, dass ich irgendwie in Schmerzhaftgefühle kam? Und dann einfach notieren, okay, was habe ich in dem Moment, als der Auslöser kam, gefühlt? Wo im Körper habe ich gefühlt? Was habe ich gedacht? Und wie habe ich mich verhalten? Das sind nur 4 Fragen. Oder wenn ich die Frage nach dem Auslöser noch dazu nehme, sind es 5 Fragen. Und so kann ich immer mehr entdecken, was mich wirklich runterzieht, was mich wirklich belastet im Leben. Und in der Regel sind die meisten Klienten so nach einer Woche schon so weit, dass sie sagen, oh, okay, ich habe es schon entdeckt. Ich habe 2 Haupttrigger. Und die nach einer Woche da waren, die Haupttrigger, sind meistens nach 4 Wochen immer noch die dominanten Trigger. Und das ist unglaublich, durch was wir uns immer aus der Mitte ziehen lassen. Und dass es fast immer ähnliche Situationen waren. So wie bei mir zum Beispiel dieses kritisiert werden. Das hat mich immer wieder runtergezogen, immer wieder in Kampf gebracht, bis ich irgendwann gesehen habe, durch so ein Trigger-Tango, das sind ja fast immer ähnliche Situationen. Und ich bin manipuliert letztendlich, weil die anderen können mich manipulieren durch die Art und Weise, wie sie sind. Ich bin nicht mehr frei zu handeln, wie ich will. Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich da tiefer hingeschaut hatte. Und als ich dann wusste, was meine Haupttrigger waren, dann tatsächlich auch daran weitergearbeitet hatte mit Triggertransformation. Das ist so eine Technik, die so ein bisschen mit Visualisieren zu tun hat. Dass ich zuerst letztendlich immer mehr mich distanziere von allem, was kommt und geht, mehr so beobachte und dann eben die Reaktion nicht mehr so heftig ist. Und wenn sie nicht mehr so heftig ist, weil ich mehr distanziert bin, dann kann ich immer mehr transformieren, auf der relativen Ebene natürlich nur. Transformieren heißt, ich stelle mir vor, wie ich idealerweise reagieren möchte. Und dann gehe ich einfach 3-4 Wochen in diese Vorstellung immer tiefer rein, immer mehr. Und wenn es wieder hochkommt, dann stelle ich mir die gleiche Situation, die gerade war, vor, wie ich anders reagiert hätte. Und bei mir war es letztendlich so, dass ich mir überlegt hatte, ich möchte neu reagieren, indem ich einfach nur 2-3 Mal tief atme und dann nicht mich rechtfertige, sondern eine Frage stelle. Zum Beispiel, wie meinst du das jetzt? Oder etwas hinterfragen. Und das habe ich immer wieder visualisiert, sodass es im Laufe der Zeit auch die Reaktionsweise sich geändert hat, die ich hatte. Und ja, da gehörte dann auch dieses Feeling dazu, dass ich nicht gleich rausplatze, sondern dass ich es auch fühle im Körper. Was ist jetzt da? Und ja, von daher gibt es tatsächlich schöne Methoden, um innerlich ruhiger zu bleiben, egal was im Außen passiert. Das ist so diese Trigger-Transformationsmethode, die ich sehr liebe.
Du hast vorhin mal das Hier und Jetzt erwähnt. Also hier und jetzt leben wir ja in der äußeren Situation, für viele in einer schwierigen Situation. Hat sich irgendwas geändert, was du den Menschen sagst? Oder gibst du irgendwelche speziellen Hinweise oder was du auch vorher schon gesagt hast und überhaupt sagst, ist das einfach jetzt auf die Situation auch total stimmig dafür?
Also ich denke, alles, was ich jetzt gesagt habe, ist auch sehr stimmig in der jetzigen Situation. Im Moment nehme ich wahr, dass es eine große Spaltung gibt in verschiedene Meinungen und dass deshalb auch viele Menschen sich entfernen oder Streit haben. Aber das wird auch in Zukunft so sein, weil die ganzen sozialen Medien haben ja ganz hohe künstliche Intelligenz und das heißt, die liefern genau das Material, von dem sie glauben, dass ich das gerne lesen möchte. Gerade bei Facebook zum Beispiel komme ich ja immer wieder neue Vorschläge oder im Newsfeed kommen die Sachen, die Facebook mit der künstlichen Intelligenz so rausgefiltert hat, dass sie wissen, oh, das Thema hat eine Chance, dass er länger drauf guckt. Und dann ist es eben so, dass Leute, die sagen, pro Trump, die bekommen ab dem Moment, wenn sie das erste Trump-Video schauen, bekommen nur noch pro Trump-Videos gesendet. Die anderen, die gegen Trump sind, bekommen nur noch gegen Trump-Videos gesendet. Und dadurch verstehen wir uns gar nicht mehr richtig, weil wir nicht mehr die gleiche gleichen Nachrichten sehen, wie es damals mit ARD oder ZDF war. Da war die ganze Menschheit versorgt mit einer Meinung. Das, was eben in den Mainstream-Medien kam, das war die Meinung. Und da gab es viel mehr ja, ähnliche Ansichten. Aber jetzt merke ich wirklich, dass es unglaublich differenzierte Ansichten zu den verschiedenen Themen gibt. Und da jeder nur seine Seite bekommt an Informationen, kann er unmöglich sich einfühlen, was der andere gerade fühlt. Der vielleicht komplett in Angst ist, dass die Großeltern sterben oder in Angst ist, dass er sich gesundheitlich ansteckt. Der hat wieder ganz andere Themen als jemand, der Angst hat, dass die Freiheit entzogen wird. Also jeder hat so seine Angstthemen und deshalb ist es wichtig, jetzt gerade mit Angst zu arbeiten in dieser Zeit und wirklich hinzuschauen, zu fühlen, zu schauen, was ist wirklich der Auslöser, warum ich so emotional werde und dann offen zu sein für andere Menschen, dass jeder andere Meinungen hat. Das ist gerade jetzt in der jetzigen Zeit umso wichtiger, diese Verbindung zu den anderen zu behalten und nicht in die Trennung zu gehen. Und zu sagen, ja, der andere hat sowieso Unrecht. Das kann ja gar nicht sein. Ja, es kann doch sein, weil er ganz andere Informationen hat. Niemand von uns hat die vollen Informationen. Und deshalb fühlen wir uns oftmals noch mehr getrennt von den anderen. Und das ist die Aufgabe, in diese Trennung wieder aufzulösen. Und dazu mache ich auch eine Heilmeditation, um die Menschen wieder zu verbinden. Im März begonnen, damals täglich, jetzt zweimal in der Woche, jeweils nur eine Viertelstunde, mittwochs und sonntags. Und da haben sich inzwischen auch schon fast auf den verschiedenen Kanälen fast 2000 Leute angemeldet, die mitmachen. Und mit so einer Gruppe von Menschen, mit einer Vielzahl von Menschen, kann man einfach energetisch auch viel mehr bewirken. Da geht es auch immer darum, erst ins Herz zu gehen und aus Liebe und Mitgefühl heraus dann alle anderen Lebewesen, Menschen, Tiere, Pflanzen mit einzubeziehen. Und bei solchen großen Meditationen gab es ja wirklich auch schon genügend Studien, dass die unser Umfeld beeinflussen. Und das ist so ein bisschen, ja, das, was wirklich Spaß macht im Moment.
Und ins Herz zu gehen, reicht es, wenn man den Anspruch hat oder das gerne möchte? Oder wie passiert das?
Es reicht, wenn man den Anspruch hat. Ins Herz gehen ist ja einfach auch nur eine Floskel, aber ins Herz gehen heißt einfach, dass man erstmal schaut, ob man irgendwo auch in die Selbstliebe gehen kann. Weil wenn ich mich selbst liebe, dann strahle ich das aus auf alle anderen Menschen. Und ins Herz gehen bei der Meditation speziell bedeutet einfach, dass wir mit Techniken erstmal nach innen gehen und dann mit guten Gedanken einfach auch andere Menschen und Lebewesen bedenken. Wie zum Beispiel in der Metta-Meditation, die wir auch schon öfter gemacht haben, dass man sich Menschen vorstellt, zuallererst Menschen, die man mag, und dann aus dem Herzen heraus einfach in der Vorstellung heraus etwas Gutes wünscht. Dann stellt man sich Menschen vor, die neutral sind, macht das Gleiche und am Ende der Meditation tatsächlich auch Menschen, mit denen man vielleicht gerade im Streit ist oder die man nicht so mag. Und auch da geht man kurz ins Herz und dann hat man einfach nur die Vorstellung, dass man den Menschen das Beste wünscht. Oder mögest du in Frieden sein, mögest du in Liebe sein, mögest du das Beste für dich erfahren. Das ist ganz unterschiedlich. Und dadurch, dass ich selbst in dieses Gefühl einsteige und jemandem etwas Gutes wünsche, dann gibt es natürlich auch eine Frequenzerhöhung bei mir. Und ich komme einfach dann in anderes Gefühl, wie wenn ich jetzt in Hass bin oder in Wut oder jemanden nachtragend bin. Weil der Nachtragende ist ja immer der Tragende. Der trägt die Last, der hat diese aggressiven Gefühle von Wut und Hass. Das kriegt der andere vielleicht gar nicht mit. Aber der wütend ist auf jemand anders, der hat ja diese Energie im Körper. Und das ist nicht allzu gesund. Deshalb geht es auch viel um Vergebung und wirklich Einsicht, dass andere Menschen noch was gar nicht anders können, wie das, was sie gerade gemacht haben.
Ich würde noch gerne dazwischen fragen, also was ist denn Liebe für dich oder Vergebung? Von der Angst in die Liebe habe ich jetzt so rausgehört, aber was ist denn Liebe?
Das kann auch wieder unterschiedlich definiert werden, aber Liebe an sich, also ich sag mal, bedingungslose Liebe würde jetzt heißen, dass ich den anderen als Person so annehme, wie er ist. Genauso mit allen Stärken und Schwächen. Das ist für mich Liebe. Da gibt es nichts, keine Instanz, die sagt, der muss doch jetzt anders sein, der muss sich jetzt ändern, das darf er jetzt nicht tun. Was aber nicht heißt, dass sein Verhalten akzeptiert wird. Das trenne ich da immer. Liebe heißt, ich kann sagen, das Verhalten gefällt mir nicht, das ist nicht mein Ding, sorry. Dann werde ich mich zurückziehen, wenn du so und so sein möchtest. Du darfst so sein, aber ich würde da eine Grenze setzen, wenn irgendwas zu stark entgegen meiner Philosophie läuft oder Auffassung läuft. Aber die Person würde ich nie verurteilen, an keiner Stelle. Sie ist genauso geworden, wie sie ist. Und diese Person selbst existiert ja am Ende gar nicht. Auch diese Person, Peter, Rainer, Fritz, wie auch immer die heißen, sind ja auch nur dieses eine Bewusstsein, was sich lebt durch diese Person mit all den Konditionierungen. Von daher, da wird es keine Verurteilung geben. Das ist für mich diese bedingungslose Liebe, was wir ja auch selbst sind. Also wenn man tiefer reinspürt, dann sind wir einfach. Bewusstsein ist bedingungslose Liebe, dann gibt es keinen Unterschied, weil Bewusstsein ist einfach da und beurteilt nicht. Es nimmt einfach nur wahr und dann passiert alles. Es kommt, alles kommt in Bewusstsein, alles geht in Bewusstsein. Und das Bewusstsein ist nicht verletzt dadurch. Das Bewusstsein ist auch nicht so, dass es was ändern will. Es ist einfach nur präsent. Und das ist diese bedingungslose Liebe, die ich jetzt meinte.
Hört sich auch Entspannung an, oder?
Also das ist sehr entspannt, ja. Das ist sehr entspannt, wenn nichts unbedingt anders sein muss. Es wird nicht mehr gekämpft gegen die Situation. Das ist sehr entspannend. Ja.
Manchmal hört man, ich weiß nicht, ob das in der Bibel steht, Gott ist Liebe. Das wäre ja eigentlich so das Ähnliche, oder?
Genau, das ist genau das Ähnliche.
Kann man sein, oder?
Genau. Genau, das ist genau das, was ich eben gesagt hatte. Ja. Gott ist Liebe, Gott ist Frieden, ja. Weil klar, das, was ich bin, ist Frieden, weil es nichts verändern muss, weil es einfach nur Hingabe da ist. Deshalb ist einfach Frieden da, deshalb ist Liebe da, weil nichts anders sein muss, als es jetzt ist.
Steffen, du bietest ja auch Unternehmensberatung an, also Coaching. Hast du jetzt besonders viele Anfragen? Ist es besonders schwierig für die Unternehmen jetzt, weil die Wirtschaft eben so gehemmt wird oder ist?
Ja, ich mache ja auf zwei Ebenen Coaching. Also einmal für private Personen, da ist sehr viel gerade los, gerade weil Ängste da sind, Depressionen teilweise. Und auf der Unternehmensseite mache ich jetzt nicht direkte Unternehmensberatung, sondern ich berate Unternehmen, wenn sie einen Nachfolger suchen, wenn der Chef zum Beispiel in Rente geht. Und dann suchen wir letztendlich die richtigen Nachfolger, so dass die Mitarbeiter nicht entlassen werden müssen, sondern dass es einfach weitergeht und dass da Potenzial für die Zukunft entsteht. Und da ist es tatsächlich so, dass wir in manchen Branchen sehr viel Leid gerade mitbekommen. Das ist teilweise in der Automotive-Branche, vor allem bei Zulieferern. Und es sind auch einige Maschinenbauer, denen es ziemlich schlecht geht momentan, die alle kurz vor der Insolvenz sind oder teilweise gerade reinrutschen. Da sind manche Existenzen gerade zerstört. Und das ist auch nicht schön, das mit anzuschauen. So renommierte Unternehmen, die 800 Mitarbeiter laufen haben, die eigentlich immer gut dastanden, die plötzlich innerhalb eines Jahres vom Boden weggradiert wurden und 800 Leute entlassen werden. Also es ist nicht ganz so schön zu sehen, was im Moment passiert. Und es wird noch mehr passieren, weil ja im Moment die Insolvenzen gar nicht gemeldet werden müssen. Das heißt, man ist vielleicht schon zahlungsunfähig und muss es aber gar nicht angeben, weil das Gesetz außer Kraft getreten ist vor einigen Monaten. Und ja, da wird noch ein bisschen was auf uns zukommen. Das ist meine Vermutung. Ja.
Kannst du was Aufmunterndes sagen für alle Menschen?
was aufmunternd ist, wäre, dass alles sowieso so geschieht, wie es geschieht. Und dass man sich da komplett entspannen kann, weil wir sind nicht der Handelnde. Wir sind nicht der Kontrolleur, der hier alles steuert, sondern wenn klar ist, dass die Persönlichkeit wegfällt, dann ist es einfach nur das Leben, was sich hier lebt. Und dann ist es so entspannend, weil man einfach nur zuschaut und sogar Spaß dran hat über dieses Schauspiel, was hier ständig jeden Tag läuft. Und wenn ich einen Fernseher anschalte und Tagesschau schaue, muss ich irgendwie mal lächeln, was da an Panikmache geschieht. Und von daher, das nicht zu persönlich nehmen, das nicht zu ernst nehmen, ist eigentlich die Maßnahme, die für die Menschen am ehesten durch diese Zeit bringt. Und all das, was jetzt im Außen ist, was viele Ängste auch triggert, und die werden ja absichtlich auch geschürt, diese Ängste. Es gibt ja immer ganz, ganz viele Panikzahlen, die hochgebracht werden. Wenn man andere Statistiken anschaut, sieht es auch anders aus. Aber diese Ängste, die hochkommen bei den Menschen, sind natürlich überwiegend. Aber auf der anderen Seite weiß ich oder nehme ich auch wahr, dass sehr, sehr viel Verbindendes gerade geschieht. Dass Leute wieder sich zusammenfügen, dass sich Leute wieder austauschen, dass Leute wieder zu Hause sind, mehr Zeit für sich haben, mal wieder Bücher lesen können, mal jetzt CV anschauen können. Also von daher, es hat sehr viele gute Seiten, was jetzt passiert. Und man kann es nie wissen, wie es jetzt weitergeht, was das große Bild ist, der große Hintergrund, warum jetzt alles so geschieht. Es ist nicht immer schlecht, was hier läuft, sondern von daher einfach diese keine Erwartung haben, sondern einfach neugierig sein in diesem Spiel, was hier jetzt abläuft. Das gibt genau die Entspannung, die für viele wichtig ist.
Ich hätte noch eine abschließende Frage, aber Yvonne, vielleicht hast du auch noch was vorher zu fragen?
Also eigentlich nicht, danke.
Okay, dann ist in deinem Leben Dankbarkeit und wenn ja, wofür?
Ja, Dankbarkeit ist immer da. Dankbarkeit ist eigentlich immer präsent für alles, was geschieht. Ich kann hier nur aus dem Fenster schauen und bin schon dankbar, dass hier ein schöner Baum davor steht. Oder ich bin dankbar für eigentlich für alles. Ich könnte es nicht sagen, dass ich da was ausschließe. Es ist einfach so eine Grunddankbarkeit, so eine Grundzufriedenheit. Eine Dankbarkeit, dass ich das alles erleben darf, was hier alles erlebt wird. Dass ich da mittendrin bin in diesem Wow, in diesem Thriller, in diesem Schauspiel, was hier abläuft. Also diese Dankbarkeit schwingt eigentlich immer mit. Und die ist sogar da, wenn jemand, ich fange von der anderen Seite an, so vor 4, 5 Jahren hatte ich eine Situation, wo ich was beobachtet hatte, was mich erstmal so ein bisschen in kleinen Schock gebracht hat oder in Angst gebracht hat, aber ich hatte gemerkt, dass im ersten Moment habe ich irgendwie sofort gespürt, okay, danke. Danke, weil mir dann klar war, dass ich durch diese schwierige Situation jetzt was dazulernen kann und dass der andere, um den es ging, einfach nur eine Herausforderung ist, für mich zu wachsen. Und als das sich immer mehr etabliert hatte, dieses, alles dient zum Wachstum der Seele, wenn es die Seele auf dem Relativen überhaupt gibt, aber das alles dient dem Wachstum von allem. Und deshalb ist da diese Grunddankbarkeit auch da, weil klar ist, selbst wenn es für die Persönlichkeit, für die Person schwierig wird, für das große Ganze ist es perfekt, wie es ist. Und das ist diese Grunddankbarkeit, diese Grundzufriedenheit auch.
Ja, ich bin grundzufrieden mit unserem Interview. Es hat Spaß gemacht und schön, dich so reden zu hören und ja, und auch erhellend für mich persönlich. Also danke, vielen Dank.
Ja, von mir auch.
Ja, danke euch beiden. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Ja.